Julius Bertram, immer wieder am Mic, verblüfft mit scharfsinnigen Kommentaren.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten gemeinsam in ein neues Jahr, ein großartiges Jahr. Diese Folge hat am Ende eine ganz besondere Überraschung. Es wurde für den Goodcast ein neues Lied komponiert. An dieser Stelle schon mal danke an Nora von Quouch. Ich habe genau diese Person heute bei mir zu Gast. Warum Nora? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal selber Couchsurfing gemacht habt oder angeboten habt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Schlafplatz und diesen Schlafplatz, den kann man dann Reisenden kostenfrei zur Verfügung stellen. Leider ist es so, dass es wohl, und das habe ich gelernt in dieser Ausgabe des Goodcast, nicht ganz unüblich ist, dass es dazu Übergriffen kommt. Und das ist sehr schade, weil diese tolle Idee des Couchsurfings und dieses Miteinander und auch dieses ins Gespräch kommen, dadurch natürlich total torpediert wird. Noch schwieriger wird es, wenn man der queeren Community angehört. Nora hat da wohl eigene Erfahrungen gemacht und hat daraufhin Quouch gegründet. Die erste queere Couchsurfing-Plattform-Netzwerk. Mega spannend. Warum macht man das? Warum sollte man das machen? Was sind die Herausforderungen? Genau darüber sprechen wir. Nicht vergessen, diesen Podcast bitte abonnieren, bitte erzählt vielen Leuten davon, liken, teilen und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Nora, herzlich willkommen.
Dankeschön. Wie schön, dass ich hier sein darf.
Freue mich voll, dass du da bist. Wir sind beide, das müssen wir unseren ZuhörerInnen jetzt vorher sagen, wir sind beide ein bisschen erkältet. Das heißt, wenn hier der ab und zu der eine oder andere Husten um die Ecke kommt, bitten wir das vorab zu entschuldigen. Ich freue mich mega, dass du da bist. Sag mir, was du machst.
Also erstmal, ich freue mich.
Wir fangen das anders an. Warte ganz kurz. Du sagst mir nicht, was du machst, sondern wann hast du das letzte Mal richtig gelacht?
Oh mein Gott, okay, gut. Gerade eben.
Das ist gut. Das spricht für das Vorgespräch. Okay, dann ich formuliere meine Frage um. Also, ihr habt ja einen sehr besonderen Algorithmus, nach dem ihr matcht, und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was ist das Witzigste, was du in letzter Zeit gehört hast? Du bist nicht drauf vorbereitet.
Da bin ich nicht drauf vorbereitet.
Ja, muss jetzt nachdenken.
Was habe ich denn Witziges gehört? Okay, wir haben ja Zeit, ne?
Ja, also. Ja. Ich lasse dich dann nicht raus.
Kein Problem. Also, ihr lieben ZuhörerInnen, ihr habt ja sicherlich auch Zeit. Könnt euch ein Buch rausholen vielleicht. Ein bisschen was lesen.
Hast du einen guten Witz gehört?
Einen guten Witz?
Also muss ja einen Grund haben, dass ihr so einen sehr besonderen Matching-Algorithmus habt. Du scheinst ja eine lustige Person zu sein.
Ja, genau. Ich meine, bei unserem Algorithmus, das funktioniert ja mit Memes, ne? Das heißt, ich habe mit Sicherheit letztens mal irgendein total brüllend komisches Meme gesehen. was habe ich denn da gesehen? Naja. Das ist ein schlechter Start, ne?
Aber nee, ist voll gut, ist voll lustig.
Ab jetzt bei jeder Frage, du, keine Ahnung. Holt euch ein Buch.
Okay, wir müssen, glaube ich, ein ganz kleines bisschen, wie sagt man das? Wir müssen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, das ist wichtig.
Was machst du?
Ich bin die Gründerin von einer queeren Couchsurfing-Plattform. Also wir sagen mittlerweile auch queeres Social Network, mit dem man Couchsurfen kann, aber auch abhängen kann oder auch co-worken kann auf der ganzen Welt. Ja.
Warum brauchst du das?
Weil es für queere Menschen oft schwieriger ist zu verreisen und dann auf ihresgleichen zu treffen, beziehungsweise sie natürlich auch oft Diskriminierungserfahrungen machen. Und es ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du in eine fremde Stadt reist und direkt das Gefühl hast, so wow, cool, ich habe hier Zugang zu der queeren Community, ich kann hier bei einer Person übernachten, die vielleicht trans ist oder nicht heterosexuell ist, nicht cis ist oder sowas. Und das ist ein ganz anderes Gefühl von Vertrauen und Zugehörigkeit und natürlich auch einfach ein anderer Zugang so, ne, zu dieser Stadt.
Ich weiß, dass die Frage platt ist, ich stelle sie trotzdem. Warum ist es schwieriger, für queere Menschen zu reisen?
Weil queere Menschen, wie viele andere auch, marginalisiert sind und öfter das Gefühl haben, sich vielleicht nicht so zeigen zu können, wie sie sich gerne zeigen würden. Und es führt dann dazu, dass sie sich nicht so, ja, nicht so authentisch verhalten können und sich deswegen eingeschränkt sind. Und im weitesten Sinne führt das natürlich auch einfach dazu, dass sie nicht sicher sind. Ne? Also, ich meine, selbst hier in Berlin, ich weiß nicht, vor, keine Ahnung, ein paar Monaten oder sowas, selbst in Neukölln gab es auch wieder einen queerfeindlichen Übergriff. Ja, und das ist natürlich ein Zustand, der ist sehr unangenehm. Und wenn man dann zumindest bei Leuten sein kann, wo man das Gefühl hat, okay, die sind wie ich, ist es natürlich sehr gut.
Ist es wirklich nicht sicher? Ich kann es mir so ganz schwer vorstellen. Weißt du, wir leben in Berlin, also hast du eben schon gesagt, in Berlin gibt es auch queerfeindliche Übergriffe. Mhm. Aber ich stelle es mir so schwer vor, weil, also in der Blase, in der ich unterwegs bin, sind halt alle mega tolerant. Mhm. Da denke ich mir so, hä, es sollte doch das Normalste der Welt sein, dass jede Person, so wie sie ist, reisen kann.
Ja, voll. Aber das, also manche Leute, die kratzt das irgendwo ganz tief. Also man sieht es jetzt ja auch, ich weiß nicht, am erstarken der AfD oder dass Trump wieder gewählt wurde oder sowas. Das sind auch einfach Themen, die total polarisierend, ne? Und dass es irgendwie Leute richtig krass beleidigt, wenn dann jemand sagt, okay, ich finde, Gender-Affirming Care sollte normal sein. Dann werden die richtig wütend. So, ne? Und man denkt sich so, warum werdet ihr denn so wütend? So, also ich meine, man sieht es ja auch in den sozialen Medien halt, ne? Wenn dann irgendwie, wenn sie Transmenschen, InfluencerInnen auf Social Media, die Kommentare, die sprudeln ja über vor Hass im Sinne von, du bist doch gar kein echter Mann und so. Ne? Also die Leute aus irgendeinem Grund sind da komplett persönlich von beleidigt, wenn man halt irgendwie nicht dieser Norm entspricht. So. Ich weiß auch nicht, warum sie das persönlich so kratzt, ne? Aber das ist ja eben das Grundproblem, diese Emotionalität dabei. Weil an sich ist es ja, es beeinflusst sie nicht. Es beeinflusst sie nicht. Sie haben damit nichts zu tun. So. Sie haben auch nichts damit zu tun, wenn jemand lesbisch oder schwul oder sonst was ist. So. Und trotzdem haben sie dazu eine starke Emotionalität. So, ne?
Würdest du, ich finde es total spannend, also ich stimme dir bei allem zu, ohne es selber erlebt zu haben. Es ist ja immer so, dass ich aus einer Perspektive spreche, einer nicht betroffenen Person. Wir hatten das eben schon, ich bin irgendwie mittelalt, bin weiß, ich lebe in Europa, irgendwie bin ich ganz offensichtlich mehrfach privilegiert. Deswegen finde ich das total spannend, das so zu hören und das aber auch nochmal so gesagt zu haben. Ist es aus dieser Erkenntnis heraus gewachsen, dass du dich damit beschäftigst?
Nee, das war eher, dass ich selbst viel gereist bin und viel mit Couchsurfing gereist bin. Und für mich war das eine Zeit lang irgendwie immer so ein, also part of the game, ne? Dass du reist und dann bist du bei jemandem und meistens waren das eigentlich immer also Cis-Männer und die auch oft dann aus zweifelhaften Motivationen eine Couchsurferin aufgenommen haben. Und das war halt damals einfach so. Ich war ungefähr 19, ich dachte mir so, ja, ist part of the game, ne? Und irgendwann dann Jahre später dachte ich, wie dumm eigentlich, so damit schon zu rechnen, sich dann immer wieder abzugrenzen, so, ne? Wie cool wäre es, wenn es einfach das Gleiche gäbe, aber eben für eine andere Zielgruppe, also für die, die halt Sicherheit viel nötiger haben und Zugehörigkeit.
Ich muss ja echt nochmal nachfragen. Also es ist so, dass Männer quasi das verwechseln mit einer Dating-Plattform?
Ja, voll, klar. Also gibt's, wenn du das mal googelst, so, ne, also das ist am, wie heißt das, Überlaufen, also so, ja, easy win für männliche Couchsurfer. So.
What?
Ja klar, es gibt in Foren dann regelrecht Anleitungen, was denn so das Vorgehen ist, wenn sie dann bei dir zu Hause sitzt. Es gibt natürlich ja auch dann dieses Machtgefälle, ne? Also dass dann die Couchsurferin oder der Couchsurfer schon mal irgendwie das Gefühl haben, dankbar sein zu müssen, ne? Und dann bist du da und dann fällt es dir natürlich noch mal schwerer zu sagen, so, nee, to be honest, ich will jetzt hier nicht doch das dritte Glas Wein mit dir auf der Couch trinken. Und ich habe auch keinen Bock, dass jetzt dein Arm um meine Schultern liegt, so.
Wirklich?
Klar, ja.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich auch, weil ich nie Couch gesurft bin. Aber es wäre die Frage, ob mir das passiert wäre.
Ja, möglicherweise nicht, ja.
Es ist wirklich schräg. Krass, ich bin mir dessen einfach überhaupt nicht so bewusst. Okay, was macht ihr, um das zu vermeiden?
Also erstmal, dass wir natürlich einfach versuchen, viel zielgerichteter die richtigen Leute auf unsere Plattform zu holen. Allein schon dadurch, dass wir sagen, das ist für queere Menschen so. Dann haben wir aber auch, also wir sind invite-only. Das heißt, wir hoffen, dass halt dadurch, dass dann unsere aktuellen Nutzer, Nutzerinnen einfach ihren Code weitergeben, wir so einen Friends-of-Friends-Vibe auf der Plattform haben. Und genau, also im Grunde halt einfach, dass wir zielgerichtetes Monitoring versuchen durchzusetzen, dass viele Profile-Checks und sowas.
Das heißt, ihr geht auf die Person, ihr guckt euch die Profile dann von den Menschen tatsächlich an?
Ja, manchmal. Wir versuchen das eher durch die Peer-Group quasi zu machen, also dass dann die Leute andere reporten können, wenn irgendwas auffällig ist. Aber dann haben wir halt auch den Ansatz, wenn irgendwas ist, dann erstmal sofort deaktivieren und dann gucken, okay, was ist da eigentlich dran, als umgekehrt. Ne? Also
Wie kommen die Leute zu euch? Also mit was für einer Grundstimmung kommen die zu euch? Sind das Leute, die eher jung sind und sagen, hey geil, ich will jetzt durch die Welt reisen, relativ wenig Geld dafür ausgeben, deswegen mache ich Couchsurfing? Oder was ist deren Motivation, das zu machen?
Die Motivation ist eigentlich so diese Sehnsucht nach Connection. So, ne? Also die meisten sind, würde ich sagen, zwischen 25 und 37 oder so.
Verdammt, ich fall raus. Mhm.
Also es gibt auch einige Ältere.
Ja, danke.
einige wenige Ältere.
Ja.
Aber zum Beispiel hatten wir gerade ein Pärchen aus Kolumbien, ein lesbisches Paar, die haben gerade geheiratet und haben Couch genutzt, um ihren Honeymoon in Europa zu machen und sind dann wirklich von Host zu Host in verschiedenen europäischen Städten gehüpft quasi. Und die haben beide gut bezahlte Jobs und sonst was und es ging ihnen vor allem darum, dass sie halt diese Erfahrung machen, ne?
Das heißt, ihr seid dann auch eigentlich Mittler zwischen unterschiedlichen Menschen.
Voll.
Seid ihr eigentlich, eigentlich seid ihr weniger, ja, was hast du vorhin gesagt? Ihr seid eine so, wie hast du es genannt? Keine Couchsurfing-Plattform,
Social
sondern?
Network.
Social Networking.
Ja, genau.
Wie viele Leute verbindet ihr miteinander?
Gerade sind es 10.000.
Wow, das heißt, warte mal, seit ich das Interview von dir gehört habe, da hast du gesagt, es sind 4.000. Das hast du letztes Jahr aufgezeichnet, Mitte letzten Jahres.
Mhm.
Also heute ist Anfang Januar. Das heißt, ihr habt euch mehr als verdoppelt innerhalb von einem halben Jahr.
Ja.
Krass. Glückwunsch.
Dankeschön.
Das heißt, es gibt offensichtlich einen Bedarf.
Auf jeden Fall, ja. Und wir sind ja auch invite-only, ne? Also wir machen das trotzdem so mit diesem, also ja, wir fahren einen Mittelweg. Es ist so, dass die Leute auch über eine Form auf unserer Website sich für einen Code bewerben können und dann lesen wir das und schicken den meistens nach so 24 Stunden einen Code zu, wenn wir das Gefühl haben, okay, die klingen cool. Du klingst cool.
Sehr subjektives Bewertungskriterium. Ja. Alle die Ohren geschwitzt. Es sollte sich möglichst cool anhören. Das heißt, du sitzt dann da, guckst dir die ganzen... Warte mal, das heißt, du hast 10.000 Bewerbungen gescannt?
Ja, oder ich weiß nicht, ob das jetzt so gut hier für den Podcast ist. Vielleicht hier mal... Also kurz unter uns ist es so, dass wir das automatisiert haben, dass nach 24 Stunden immer der Code rausgeschickt wird und ich lese das halt immer auf meinem, also ich habe Notifications, Gmail-Notifications auf meinem Handy, das heißt, ich sehe dann immer, ah cool, neuer Request und wenn die Leute gut klingen, mache ich einfach gar nichts und dann wird der Code automatisch rausgeschickt. Und genau.
Verstanden.
Also und deswegen, also ich lese das zwar, aber ich muss da nichts weiter tun und die anderen genauso, das heißt, wir haben halt einen Blick drauf, aber ja.
Wie fühlt sich das an, dass du so schnell wächst?
Ja, also das ist großartig. Ich wünsche mir trotzdem, dass es noch schneller wachsen würde, weil ich das Gefühl habe, wir haben einen sehr stabilen Wachstum von so 20 neuen Sign-ups also am Tag. Aber das jetzt relativ stabil schon über die letzten Monate. Und ich will jetzt mal sehen, dass wir 1.000 am Tag haben und so. Ne? Aber
spannend, ich hatte nicht vor, dass das in die Richtung geht. Aber was ist dein Skalierungsplan?
Also, was habe ich denn da ausgerechnet? Im Grunde wollten wir jetzt eigentlich schon Ende diesen Jahres bei ungefähr 30.000 Nutzerinnen sein. Also wir wollten schon, dass dieser Hockeystick jetzt ein bisschen mal anfängt, sich zu zeigen. Stattdessen wächst es ziemlich linear immer noch.
Worauf setzt du? Also wie schafft ihr es, mehr Reichweite drauf zu bringen? Weil invite-only ist ja letztendlich immer ein Flaschenhals.
Mhm,
wie kriegt ihr trotzdem mehr Reichweite draus, außer mit diesem wunderschönen Podcast?
Vor allem dieser Podcast. Davon verspreche ich mir sehr viel, muss ich sagen. Abgesehen davon habe ich rein gar nichts geplant. Also vor allem Instagram-Ads funktionieren extrem gut für uns eigentlich. Und da sind wir gerade akribisch dran, das irgendwie alles zu verfeinern und zu optimieren und sowas. Also man sagt ja immer, es gibt erst den Product Market Fit, ich würde sagen, den haben wir und jetzt ist es der Product Channel Fit, an dem wir gerade wirklich dran sind.
Kannst du beides kurz erklären? Weil wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, sind wir in zwei völlig unterschiedlichen Blasen unterwegs, nur für die Menschen, die uns gerade zuhören.
Genau, also Product Market Fit ist im Grunde einfach, dass du versuchst, ein Produkt zu bauen, bei dem du das Gefühl hast, geil, Leute wollen das und du merkst dann, dass du diesen Fit erreicht hast, wenn du Leute hast, die dein Produkt wirklich nutzen regelmäßig und im besten Fall auch dafür zahlen und das halt über einen gewissen Zeitraum, dann siehst du, okay, cool, scheinbar ist hier eine Lücke und die habe ich gefüllt und jetzt muss ich halt gucken, wie kann ich auf die beste Art den Channel optimieren, dass die Leute zu uns kommen und bei uns bleiben. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Ads oder in einem Podcast sitzen oder irgendwelche abgefahrenen Gorilla-Marketing-Aktionen.
Gorilla-Marketing-Aktionen sind auch nicht schlecht.
Ja, voll.
ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Wie finanziert ihr das Ganze?
Wir waren erst zwei Governmental Grants. Also wir waren im BSS-Stipendium und dann waren wir im Exist-Stipendium. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Also ich glaube, ich würde von ganzem Herzen sagen, nie wieder.
Okay, komme ich gleich drauf zurück.
Ja, und jetzt sind wir auf jeden Fall, haben wir eine Angel-Runde abgeschlossen gerade.
Mit wie vielen Angels?
Ich glaube 13.
Boah, krass. Ja. Das heißt, du bist richtig durch die Gegend getingelt.
Ich bin getingelt,
Wann hast du es abgeschlossen? Kann man noch gratulieren?
Im Juni. Also
ja.
Jetzt gerade ist er nicht ganz richtig. Aber.
Okay, und wie, am Ende, wie zahlen die Nutzerinnen dafür?
Das ist eine Subscription und die können auswählen zwischen einer monatlichen, einer sechsmonatigen oder einer jährlichen Subscription. Und im Schnitt nehmen die sechsmonatige für 30 Euro.
Ja, also 5 im Monat. Ich rechne das ganz gut, also 60 im Jahr.
Genau, ja.
Ich habe das überschlagen.
Ja. Also je nachdem, ne, ist halt ein bisschen billiger, wenn du halt die jährliche nimmst, aber viele, die eine Subscription buchen, die canceln die ja auch dann nicht direkt. Das heißt ungefähr 60 im Jahr, ja.
Spannend. Jetzt haben wir vorhin schon angeteasert, dass ihr einen sehr besonderen Algorithmus habt, um irgendwie den Leuten zu helfen, sich miteinander zu matchen.
Mhm. Genau, also der wird erst implementiert werden in der Native App. Gerade ist es ja noch eine Web-App, das heißt, der ist noch nicht live. Aber auf jeden Fall ist dieser Algorithmus auf Humor basierend. Vor allem, weil also ich mir persönlich einfach dachte, es wäre doch so lustig, wenn du irgendwo ankommst, in Paris zum Beispiel, dann machst du direkt pling, pling, pling und du hast hier so die Top 5 Matches in dieser Stadt, die auch zufällig alle gerade Zeit haben, basierend auf deinem Humor. Und dann haben wir wirklich als Team tausende Memes haben wir durchforstet und das in 9 verschiedene Kategorien unterteilt, also schwarzer Humor, surreal, was es halt da gibt. Und dann haben wir basierend auf diesen Kategorien, auf diesen Memes, diesen Algorithmus entwickelt, der die Leute halt dann aufgrund ihres Meme-Profils quasi miteinander matcht. Und das heißt, dass du quasi, wenn du dein Profil erstellst, bekommst du ein paar Memes gezeigt und dann swipest du left, right, funny, not funny. Und dann basierend auf diesen Informationen matchen wir dich zu Leuten, die ein ähnliches Profil haben wie du.
Das ist quasi wie ein zusätzlicher USP.
Voll, ja.
Aber dann habt ihr zwei, weil ihr habt einmal, dass ihr quasi eine queere Plattform seid und auf der anderen Seite auch, dass ihr ein lustiges Netzwerk seid.
Ja, genau, richtig.
Was sind die Erfahrungen? Was sagen die Leute dazu? Ich finde es deswegen spannend, weil meine Erfahrung würde mir sagen, dass man probiert, sich auf eine Sache zu fokussieren.
Ja, also deswegen ist es auch so, dass wir uns in letzter Zeit sehr stark vor allem einfach nur auf die Plattform fokussiert haben und der Algorithmus ziemlich in den Hintergrund jetzt gerade erstmal geraten ist. Aber zwischenzeitlich haben wir da echt extrem viel Zeit mit verbracht und es gibt auch, also der Prototyp, alles ist schon fertig. Wir haben extrem viel Daten gesammelt, weil die Leute gerade immer noch einen Humortest machen die ganze Zeit.
Ich weiß, ich habe ihn gemacht. Ich bin nicht bis zum Ende durchgekommen.
Echt nicht?
Ja, nee.
Weil es dir zu langweilig war oder weil irgendwas nicht.
Meine Aufmerksamkeitsspanne nicht reicht.
Ah, okay, na gut.
Ist mehr so ein persönliches Ding. Es war schon spannend. Ich habe auch voll gelacht. Ich wollte es mir eigentlich merken. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar einen Screenshot von einem Meme gemacht, das ich sehr, sehr lustig fand. Mhm. Und habe auch festgestellt, dass es offensichtlich unterschiedliche Kategorien gibt. Mhm. Und dann hat er irgendwie mein Pinky-Gehirn gesagt.
Verstehe ich gut.
Aber kriegt ihr Feedback von den Leuten, dass die sagen, ja geil, finden wir richtig gut?
Ultra, ja, genau. Also wir sehen es ja auch daran, wie viele diesen Test machen. Und eigentlich, jetzt haben wir den lange ja nicht angefasst. Wir haben den einfach verlinkt auf unserer Landingpage und trotzdem am Tag immer 3, 4, 5 Leute. Das heißt, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 10.000 oder mehr, die diesen Test schon gemacht haben. Und das sammelt sich gerade einfach an in unserer Database. Was halt total cool ist, weil wir das dann nehmen können als Grundlage, um halt den Algorithmus dann wirklich in unsere App zu implementieren.
Was hast du für eine Ausbildung, dass du das alles so machen kannst?
Naja, also ich mache.
Hört sich an, als wärst du sowas wie eine eierlegende Wollmilch-Superheldin.
Genau, das bin ich. Ich bin eine eierlegende Wollmilch-Superheldin. Das freut mich total, hier zu sein heute. Das ist meine Visitenkarte. ich habe eigentlich also Cognitive Science studiert. Es geht in so eine Machine Learning AI-Richtung. Damals. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, dass ich mich da sehr durchgeschummelt habe. Also ich habe eigentlich nicht so richtig irgendwas begriffen. Ich fand es auch total langweilig. Ich dachte erst, klingt voll geil, Zukunft, AI, aber dann irgendwie ist es halt, irgendwie muss man dann einen kleinen Wurm ewig lang programmieren. Ist voll langweilig. Ja.
Du hast gesagt, dass du nie wieder Crowdfunding machen wollen würdest. Warum?
Weil das einfach der größte Stress ist, den man sich vorstellen kann. Also vielleicht geht es anderen Leuten anders. Vielleicht habt ihr, die das gerade hört, da viel bessere Erfahrungen mit gemacht. Aber wir hatten halt kein Budget mehr für Marketing oder irgendwas. Wir hatten halt nur eine Community von ca. 5000 Leuten. Und gleichzeitig hatten wir waren schon 3-4 Monate aus der letzten Förderung draußen. Das heißt, auch persönlich hatten wir alle kein Geld mehr. Das heißt, auch die Person, also die Marketingperson, die wir noch hatten, der ist dann outgedroppt, weil der gesagt hat, so, boah, er hat jetzt gerade viel zu viel anderen Stress. Das heißt, es lag alles nur noch an mir. Ich war ganz alleine. Und ja, und dann ist es halt wirklich von Tag zu Tag die Community irgendwie aktivieren, ne? So da habe ich gefühlvolle E-Mails geschrieben, Tag ein, Tag aus, habe mir die ganze Zeit irgendwelche neuen Belohnungen überlegt, die ich dann irgendwie noch ziemlich random auf die Seite gepackt habe. Zum Beispiel Secret Party Tickets, was dann einfach in meinem Zimmer war. Und irgendwie so Zeug. Also 10.000 Euro war auch nur unser erstes Ziel. Das ist jetzt an sich nicht sonderlich hoch. Und vielleicht wären wir auch noch höher gekommen, wenn wir das Ziel dann nicht schon erreicht hätten. Aber trotzdem, also es war, ja, du guckst so fragend.
Nö, bin voll fasziniert davon, dass du dich da trotzdem durchgewühlt hast.
Ja, also, ja.
Es hört sich nicht nach Spaß an.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, klar, das ist eine krasse Beziehung, die ich auf einmal aufgebaut habe zu den Leuten. Und ich auf einmal haben dann auch viele geantwortet auf meine E-Mails, total mitgefiebert, auch immer geguckt. So auf Instagram haben wir viel, viel mehr Resonanz bekommen auf einmal. Auf einmal war es wie so ein gemeinschaftliches Ding und das war richtig, richtig cool. Und auch dann immer so, also es war halt einfach ein Spiel auch in der Zeit, ein krasses Spiel, so nachts aufwachen zu gucken, okay, wie viel haben wir erreicht? So,
hört sich total morgens gesund an.
Ja, furchtbar.
Wie lange machst du das Ganze jetzt schon?
Seit Januar 2022.
Was würdest du sagen, war das größte Learning in der Zeit?
Klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber also, dass wirklich ich teilweise in den dunkelsten Stunden war und mir gedacht habe, das Ganze fliegt uns um die Ohren. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen, wie wir da rauskommen sollen, wie wir das überwinden sollen. Und wenn man halt dann einfach weitermacht und wirklich einfach irgendwas weitermacht, dann wird sich die Sache wieder zum Guten wenden, ne? Ja. Und das ist halt bisher jedes Mal so passiert, vor allem, weil ich auch irgendwie dann immer großartige Leute getroffen habe, die dann wirklich den Unterschied gemacht haben. Ja, und ich glaube, die Grundlage davon ist, in sich selbst immer so eine Haltung zu suchen von so einer warmherzigen Neugier. Und dann lernt man die Leute kennen und geht wirklich Beziehungen ein, die auch Substanz haben. Und dann, ohne dass man irgendwo hingeht mit so einem Gedanken wie ich muss jetzt fundraisen und ich brauche jetzt Investoren oder sowas, klappt nie. Aber dann einfach über diesen langfristigen, schönen Beziehungsaufbau, der das gar nicht im Vordergrund hat, dann auf einmal fallen die Sachen irgendwie in place, also things fall into place. Das war die Erfahrung, die ich irgendwie gemacht habe.
Woher kommt diese innere Überzeugung, dass wenn man nur weitermacht, dass es schon irgendwie werden wird?
Also wahrscheinlich aus den ersten Malen, wo ich dann weitergemacht habe und es dann geworden ist, ne? Aber das ist natürlich auch generell eine innere Haltung, die man auch nur hat, also oder die ich auch nur habe, da ich auch relativ auf jeden Fall privilegiertes Aufwachsen wiederum hatte, weswegen ich natürlich auch schon ausgestattet war von vornherein mit einem Vertrauen, dass ich irgendwie Dinge gut hinkriege, ne? So, wenn ja du auch oft schon gespiegelt bekommst, dass du Dinge schaffst und auch wieder schaffen wirst und so. Und das ist natürlich dann schon mal ein Privileg und ein Kapital, auf das man zurückgreifen kann, was nicht alle haben.
Hört sich so an, als hätten deine Eltern gute Arbeit gemacht.
Ja, haben sie.
Was ist der beste Tipp, den du Leuten geben kannst, die jetzt gerade dabei sind, irgendwas anzufangen?
Sich nicht zu lange mit irgendeinem Kleinkram aufhalten. Also ich habe mich zu lange aufgehalten mit irgendeinem Kleinkram. Zum Beispiel, dass ich wollte, dass die Landingpage richtig cool aussieht oder sowas. Ich würde einfach irgendeinen Baukasten, irgendwas zusammen, es gibt 1000 Tools, Farbpalette, sonst was, erstmal was zusammenschustern, was einigermaßen okay aussieht. Dann versuchen erstmal zu gucken, okay, gibt es Leute, die meine Idee wirklich cool finden, also vor allem halt dann die Customer, so kann ich irgendwie ein System entwickeln, schnell, was mir dann schon zeigt, okay, ja, meine Assumption hat gestimmt, dafür braucht man keine App direkt, dafür braucht man keine Entwicklerinnen direkt, meistens geht es viel, viel leichter, vor allem jetzt mit No-Code, und dann erstmal gucken, okay, irgendeine No-Code-Sache auf den Markt hauen, gucken, wie ist die Resonanz, weitermachen, da braucht man noch nicht mal ein Team. Also, ja, Also deswegen nicht irgendwie ewig gucken, okay, ich brauche jetzt ein Design, ich brauche jetzt einen Coder, ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt das. Nö. Also ich glaube, man kann relativ viel schon eigentlich in einem Monat machen.
Lass uns mal nochmal einen Blick auf größere Plattformen werfen, als die, die du jetzt betreibst, oder die ihr betreibt. Es ist ja schon so, dass Social Media Plattformen maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es Anfeindungen gibt, egal in welche Richtung. Mhm. Was würdest du dir von diesen Plattformen wünschen?
Von großen Social Media Plattformen? Naja, dass die eine viel klarere Haltung dazu haben, weil sie profitieren ja natürlich auch krass davon, ne? Also Hass und Hetze und so weiter, also Polarität generell, das increase natürlich Engagement, ne? Und deswegen ist es jetzt tendenziell für die erstmal gut, das sorgt dafür, dass halt viel kommentiert wird, dass halt die Emotionen hochkochen und sowas. Und deswegen haben sie jetzt erstmal vielleicht kein Interesse daran, eine klare Haltung zu beziehen. Sollten sie aber tun, finde ich. Also.
Ja, ich probiere Folgendes zu kommen. Also jetzt habt ihr, an sich habt ihr ja schon eine ziemlich klare Haltung. Zwangsläufig mit dem, was ihr tut. Und trotzdem ist es ja so, dass ihr schon einem relativ großen Risiko ausgesetzt seid, dass es einfach gekapert wird.
Mhm. Du meinst, dass eine andere Plattform kommt und das Gleiche macht?
Nee, das gar nicht. Also daran, weiß ich nicht, hätte ich keine Angst vor. Ist jetzt nichts, was mir als Fragen naheliegen würde. Nee, mir geht es um was anderes. Wie stellt ihr selber sicher, dass es euch nicht so ergeht, dass quasi die Plattform von Leuten, die genau das Gegenteil von dem, was ihr wollt, umsetzen möchten, wie vermeidest du, dass das passiert, dass ihr gekapert werdet?
Naja, also ich glaube, ein sehr wichtiger Faktor ist auf jeden Fall die Invite-Only-Sache, dass jetzt aber nicht jede Person draufkommt, erstmal in the first place. Und dann ist es jetzt ja auch gerade gar nicht so, dass wir wirklich im klassischen Sinne diese Social-Network-Features haben, ne? Also im Augenblick ist es wirklich so, dass du nach Leuten suchen kannst, browsen kannst und denen kannst du Anfragen schicken im Sinne von, ich will mit dir abhängen, coworken oder bei dir übernachten. Das heißt, du hast jetzt nicht... Das heißt, du hast jetzt nicht so diesen Feed, ne, wo du dann anfangen kannst zu kommentieren, du siehst aber doof aus oder so.
Ja, aber du bräuchtest ja nur einen, ich will jetzt nicht super kritisch nachfragen, aber du bräuchtest ja nur einen, der die Plattform missbraucht. Also ich hänge deswegen dran, weil du vorhin gesagt hast, es gibt richtige Anleitungen dafür, wie man dann Leute rumkriegen kann, wenn die bei einem auf der Couch schlafen. Du brauchst ja nur einen Fehltritt.
Klar, genau. Das ist natürlich ein Risiko, was immer da ist, ne? Und da gibt es... Das ist, ja, also wir haben da auch Leitfäden dann dazu, dass wir den Leuten sagen, die bei uns sind, okay, Leute, es ist trotzdem das Internet, wir geben unser Bestes, aber auch genauso wie bei Dating-Apps und so, trefft die Leute erstmal draußen, macht einen Videocall vorher. Klar, das ist immer im Bereich des Möglichen und da verweisen wir dann auch trotzdem auf die Eigenverantwortlichkeit, ne?
Ja. Da wir jetzt gerade noch am Anfang dieses Jahres stehen, was wünschst du dir für dieses Jahr?
Ja, im Grunde wünsche ich mir wirklich, dass... wir jetzt langsam mal diese magische, für mich zumindest, Schwelle überschreiten, dass wir ja wirklich stabiler oder nicht stabiler, stabil wachsen wir auf jeden Fall, aber steiler wachsen. Und eine große Challenge, der wir uns jetzt annehmen wollen, ist auf jeden Fall auch, dass wir es hinkriegen möchten, mehr User-Generated Content zu kriegen, weil das ist eigentlich das Coolste, weil dann sehen wir, wow, so das erleben die gerade miteinander über uns. Wahnsinn, ist ja voll krass. Und das dann halt auch einfach weiter, also mehr zu zeigen und in den Fokus im Grunde eigentlich unserer gesamten Marketing Kampagne quasi zu packen. Also weil das ist im Grunde ja die Essenz, ne? Dann sehen wir so, das, was wir, also der Grund, warum wir das machen, ist ja, weil wir sehen wollen, dass die Leute tatsächlich irgendwo hinreisen, sich kennenlernen und eine fantastische Zeit zusammen haben. So, und das ist der Kern von allem und das müssen wir sichtbar machen und freilegen. So. Und das hinzukriegen, irgendwie mit einer guten Struktur, ist im Grunde wirklich jetzt erstmal so das Ziel.
Wo willst du mit Crouch hin? Was soll es werden, wenn du es im optimalen Fall?
Also im Grunde wollen wir, dass das quasi der Marktplatz wird, so für alle Belange von queeren Menschen. Also nicht nur, dass du halt dann irgendwie einen Host oder so findest, wenn du irgendwo hinreist, sondern dass du auch direkt auf so einer Map siehst, ah cool, hier sind jetzt queer-owned Businesses hier direkt in meinem Radius. Dann gehst du mit einer Crouch-Membership dahin, zum Beispiel irgendein cooles queeres Fitnessstudio oder sowas. Durch deine Membership kommst du da dann irgendwie günstiger rein oder vielleicht sogar kostenlos, kannst dann da lustig trainieren, lernst direkt andere kennen, mit denen du dich hoffentlich gut verstehst. Und das ist quasi so ein, ja, 360-Grad-Produkt quasi wird, genau.
Okay, zwei Fragen habe ich noch für dich. Bei der einen habe ich eine Antwort, habe ich eine Vermutung, was für eine Antwort kommt. Und das andere ist eigentlich gar keine Frage, sondern vielmehr ein Wunsch. Was würdest du machen, wenn ich dir 1 Million Euro in einem Koffer auf den Tisch stelle?
Ich würde erstmal einen Post machen und sagen, Leute, jemand hat mir 1 Million Euro auf den Tisch gestellt. Nein, also im Grunde, was wir unbedingt brauchen, ist gerade eine Person, die sich richtig, richtig gut auskennt mit Digital Marketing, weil das ist für uns der Hebel, der am besten funktioniert. Und gerade mache ich das alles irgendwie so Pi mal Daumen oder wie das heißt, selbst. Und eine Person, die richtig gut ist, die Bock da drauf hat, die halt aber auch in der queeren Szene voll aktiv ist, am besten auch selbst Content Creator ist, der würde ich sagen, kommt zu uns. Ja, diese Person zu finden, das wäre das allererste. Und das klingt jetzt langweilig, aber dann das, was wir mit dieser Person schaffen, zu skalieren mit einem höheren finanziellen Hebel.
Meine letzte Frage ist ja, wie ich gesagt hatte, keine Frage, sondern ein Wunsch. Du hast mir im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du musikalisch talentiert bist und dass du manchmal selber Songs machst. Dass du das dann so improvisierst. Mhm. Und normalerweise stelle ich an der Stelle die Frage, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden? Mhm. Und wenn es für dich okay ist, würde ich dich bitten, selber einen kurzen Song zu machen, um diesen Podcast zu beenden. Wäre meine Bitte.
Okay, gut.
Du kannst auch Nein sagen.
Das heißt, so einfach irgendwas singen, meinst du jetzt?
Oder nein, nein, oder? Zu Hause.
Ach so. Jetzt verstehe ich das schon. Okay. Yay, everybody.
Nein, zu Hause.
Ja, cool.
Machst du das?
Kann ich machen, ja.
Dann spielen wir das, was du dann im Nachgang produzierst, jetzt gerade schon ganz vorsichtig ein. Mhm. Danke dir für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Und ich wünsche dir alles Gute.
Das wünsche ich dir auch.
Julius Bertram, immer wieder am Mic. Verblüfft mit scharfsinnigen Kommentaren. Mach doch alle Good Stuff. Und redet drüber im Good Cast. Macht doch alle Good Stuff. Und redet drüber im Good Cast. Macht doch alle Good Stuff. Und redet drüber im Good Cast.
Waldemar, Anne, Ruth, Janina oder auch Nora von Crouch.
Sie machen alle Good Stuff. Und reden drüber im Good Cast. Macht doch alle Good Stuff. Und redet drüber im Good Cast. Good Cast. Oh, im Good Cast. Redet drüber im Good Cast. Oh, redet drüber im Good Cast.
Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.